wunderschönen guten Morgen von meiner Seite. Auch einen schönen guten Morgen an den Livestream. Schön, dass Sie dabei sind, dass Sie den Gottesdienst mitverfolgen und daran teilnehmen. Ich bete wirklich, dass jeder heute Morgen in irgendeiner Form einen Aha-Moment hat und der euch irgendwie zum Segen wird und euer Leben positiv verändert. So, das ist mein Ding, was ich mir heute wünsche für euch und für uns alle. Ja, ich wusste lange nicht, worüber ich reden sollte. Und der Anfang meiner Vorbereitung fiel mir extrem schwer. Mein Mann hat es auch schon gesagt. und dann aber am Ende, als meine Predigt stand und ich überlegt habe, okay, wie starte ich? Wie ist ein cooler Einstieg? Dachte ich so, ich habe keine Zeit. Ich muss loslegen. Ansonsten kriege ich nicht alles gesagt, was mir mittlerweile auf dem Herzen liegt. Deshalb will ich gar nicht so viel Zeit verlieren und will direkt anfangen. Genau, direkt einsteigen und über einen ganz besonderen Menschen sprechen. Einen Menschen, der den meisten nicht unbekannt ist. Die meisten werden ihn kennen in gewisser Form. Aber ich glaube, dass es noch viel mehr zu entdecken gibt für jeden von uns. Und ich habe mir überlegt, wir machen am Anfang ein kleines Rätsel. Wir machen das jetzt so, ich spreche weiter. Und wer weiß, von wem ich wahrscheinlich sprechen werde, der hebt die Hand. Okay? Okay. Also, denn es gibt in der Bibel nur einen Menschen, der den Titel bekommen hat, ein Mann nach dem Herzen Gottes zu sein. Was ein ziemlich cooler Titel ist und ein sehr erstrebenswerter Titel, wie ich finde. Genau diesen Menschen und seine Lebensgeschichte würde ich mir heute gerne mit euch anschauen, weil ich glaube, dass man aus dem Leben anderer sehr viel lernen kann und sehr viel für sein eigenes Leben entdecken kann und Dinge finden kann, die man in sein eigenes Leben implementieren kann und auch aus den Fehlern dieser Leute lernen kann. Lass die Hände oben. Wer es weiß, lass oben. Genau. Nur kurz. Dauert nicht mehr lang. Genau. Und wenn man eben auch das Ende dieser Person kennt, dann ist das, finde ich, noch alles noch aussagekräftiger. Genau. Und ich sehe, dass einige wissen, von wem ich spreche. Ich rede von Paulus. Kleiner Scherz. Steffi, von wem will ich sprechen? Von David, genau. Sehr gut. Von dem großen König David, der ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Genau, und wenn jemand so einen Titel bekommt und von Gott selbst verliehen bekommt, dann finde ich, ist es das wert, dass wir uns diesen Menschen näher anschauen und unser Leben genauer anschauen. Denn der große König David war ja nicht von Anfang an König, und sein Weg zum Königtum war auch alles andere als leicht und unkompliziert. Und überhaupt sein ganzes Leben war nicht leicht und unkompliziert. Und trotzdem wird er als Mann nach Gottes Herzen bezeichnet. Und ich habe mir die Frage gestellt, okay, wie kam er denn dazu? Was hat er denn in seinem Leben anders gemacht als alle anderen? Wie konnte er diesen Titel erreichen? Wie ist er mit Problemen umgegangen? Wie mit Fehlern? Hat er überhaupt Fehler gemacht? Müsste ein Mann nach Gottes Herzen nicht fehlerlos sein? All das will ich mir heute mit euch anschauen und ein bisschen tiefer in Davids Lebensgeschichte eintauchen. Genau. Seid ihr bereit? Ja. Sehr gut, ansonsten hätte ich weitergemacht. Genau, das erste Mal lesen wir in der Bibel von David in 1. Samuel 16. Und zu dieser Zeit war es so, dass das Volk Israel von Gott schon im verheißenen Land angekommen war. Und sie auch schon viel von dem verheißenen Land eingenommen hatten. Aber durch verschiedene Fehler und Ungehorsam sind nicht alle Völker aus Kanaan vertrieben worden, sodass sie ganz in der nächsten Nähe zu diesen ganzen anderen Völkern gelebt haben. Und so kam es, wie es bei uns Menschen meistens der Fall ist, wir wollen das haben, was die anderen auch haben. Und so war es auch bei Israel, die vorher von Propheten und Richtern regiert wurden, und die einfach dort Gottes Willen weitergegeben haben und Gottes Weisung weitergegeben haben, war es so, dass Israel wie die anderen Völker auch einen König haben wollten. Wirklich einen Menschen in Persona, an dem sie sich orientieren konnten. Und zwar eigentlich nicht Gottes Plan gewesen. Gottes ursprünglicher Plan war das eigentlich nicht. Aber Gott willigte ein und hat ihn diesen Wunsch erfüllt. Und so war Saul der erste König von Israel. Und der ist aber relativ schnell wieder von Gott verworfen worden, weil er nicht gottgefällig gelebt hat, weil er Dinge getan hat und sich angemaßt hat, die ihm in seiner Position nicht zustanden und er bewusst gegen Gottes Gebote verstoßen hat. Und in dem Kontext taucht das erste Mal David auf. Denn Gott gibt nämlich dem Propheten Samuel den Auftrag, anstelle von König Saul einen neuen König zu salben. Und er hat ihn zu Isai geschickt, zu einem Mann, der viele Söhne hatte. Und Samuel wusste, dass einer von diesen Söhnen der König werden soll, aber er wusste nicht, welcher von denen. Und da kommen wir das erste Mal und lesen von ihm. Genau, in 1. Samuel 16. Und es geschah, als sie hereinkamen, da sah er, also Samuel, Eliab an und dachte, gewiss ist hier vor dem Herrn sein Gesalbter. Aber der Herr sprach zu Samuel, schau nicht auf sein Aussehen, noch auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht, denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Da rief Isai den Abinadab und ließ ihn vor Samuel vorübergehen. Und er sprach, diesen hat der Herr auch nicht erwählt. Da ließ Isai den Schamau vorübergehen. Er aber sprach, diesen hat der Herr auch nicht erwählt. Und Samuel fragte den Isai, sind das alle jungen Männer? Er aber sprach, der Jüngste ist noch übrig, und siehe, er hütet die Schafe. Da sprach Samuel zu Isai, sende hin und lass ihn holen, denn wir werden uns nicht zu Tisch setzen, bis er hierher gekommen ist. Da sandte er hin und ließ ihn holen, und er war rötlich, mit schönen Augen und von gutem Aussehen. Und der Herr sprach, auf, salbe ihn, denn dieser ist's. Da nahm Samuel das Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn kam über David von diesem Tag an und weiterhin. Samuel aber machte sich auf und ging nach Rama. So, das ist das erste Mal, dass wir was von David hören. Dankeschön. So, und ich habe mich dann gefragt, okay, was sagt uns diese Situation über Davids Kindheit und Jugendzeit aus? Und ich habe wirklich nachgedacht und versucht, andere Schlussfolgerungen zu ziehen, aber ich bin immer wieder auf das gleiche Ergebnis gekommen. Und das muss ich dazu sagen, es steht nirgendwo in der Bibel geschrieben, das ist nur meine eigene Meinung und Schlussfolgerung, die ich daraus gezogen habe. Weil ich mich gefragt habe, wie kam es denn dazu, dass alle Kinder von Isai gerufen wurden, nur David nicht. Und ich glaube, dass David der Sohn war, der schnell mal vergessen geht. Der Jüngste, der draußen auf die Schafe aufpasst, aber dem sonst nicht viel Beachtung zukommt. Denn wenn der große Prophet Samuel in dieses Dorf kam, da war es so, dass die Ältesten mit Zittern zu ihm kamen und gefragt haben, ist alles okay? Warum bist du jetzt hier? Also das Samuel war ein großer Prophet und er war sehr angesehen in Israel und so, er war nicht irgendjemand. So, wenn Samuel kam, dann hieß das schon was. Und was würde man tun, wenn so eine große Persönlichkeit zu einem kommt und sagt, bring alle deine Söhne mit? Dann würde man eigentlich alle Söhne mitbringen. Aber er hat alle mitgebracht, außer David, den Kleinsten. So, denke ich halt einfach, dass David, also entweder Isai David vergessen hat oder ihn nicht als für wichtig erachtet oder relevant erachtet hat, um sich die Mühe zu machen, irgendwie einen anderen Hirten aufs Feld zu schicken und David holen zu lassen. Irgendwie so. Es hat so einen ganz komischen Beigeschmack für mich. Und die Älteren und Erstgeborenen waren ja in der Familie eigentlich eh immer die Hoffnungsträger und Erben, so der Kleinste und Jüngste. Ja, so. Also merken wir, Davids Kindheit und Jugendzeit war sehr wahrscheinlich nicht fehlerfrei, nicht rosig für ihn, doch er ließ sich davon nicht runterziehen. Und David steckte das alles offensichtlich ziemlich gut weg und woran das sehr wahrscheinlich lag, erfahren wir auch noch. Wir lesen nämlich, was er den ganzen Tag so gemacht hat. Und das ist, glaube ich, ein ganz großer Schlüssel, wie David zu einem Mann nach dem Herzen Gottes werden konnte. Und das ist seine Zeit als Hirte auf dem Feld. Nein, wir müssen nicht alle Schafe hüten gehen, um Gott zu gefallen. Aber das, was Jesus in dieser Zeit tat, hat, glaube ich, einen großen Unterschied gemacht. Denn er verbrachte viel, viel Zeit mit Gott. Wirklich viel Zeit. Wir lesen von ihm, dass er Harfe spielte, dass er Psalmen und Lieder schrieb. Und er hat einfach viel Zeit dort draußen gehabt und viel Gemeinschaft mit Gott gehabt. Nebenbei hat er noch Löwen und Bären getötet, wenn die ihm mal zu nahe kamen. Das hat er so nebenbei noch getan. Und ich glaube, er hat Gottes Charakter in einer Weise kennengelernt, die nicht viele in seinem Leben erleben. Und hat ein tiefes Gottvertrauen entwickelt. Er hat Gott als seinen Tröster erlebt, als seinen Freund, als seinen Beschützer, als einen, der ihm Mut und Kraft gab, der ihn siegreich sein ließ. Und ich glaube, durch die Natur und durch die Schöpfung hat er sehr viel von Gottes Größe und Allmacht verstanden und erkannt. Und wir haben ja gelesen, dass der Herr nicht auf das sieht, worauf der Mensch sieht, sondern dass der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Und ich glaube, David hat in dieser Zeit der Einsamkeit und Abgeschiedenheit eine innige Beziehung zu Gott aufgebaut und einen unerschütterlichen Glauben entwickelt. Und all das ist die Grundlage für seine ganzen Reaktionen und seinen Charakter und alles, was er später erlebt hat, wie er darauf reagiert hat. David hat im Laufe seines Lebens mindestens 75 der 150 Psalmen geschrieben, die es in der Bibel gibt. Also hat einiges an Tinte verwendet dafür. Und die Tatsache ist ziemlich cool, weil dadurch können wir einen Einblick in Davids Gedanken und seine Gefühle bekommen, die wir sonst von kaum jemandem in so einer Reichweite und so einem Umfang in der Bibel lesen können. Und ich habe mir die Psalmen angeschaut, die David geschrieben hat, und euch ein paar Ausschnitte zusammengetragen, die, finde ich, seinen Charakter und seine Beziehung zu Gott sehr gut darstellen. So, sie ermöglichen uns einfach einen Einblick in sein Innerstes, in seine Gefühlswelt und sein Denken. Genau, und die würde ich euch gerne ein bisschen vorlesen. Psalm 8, genau, geht's los. Wenn ich deinen Himmel betrachte, das Werk deiner Finger, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst, und der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest? Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. Meine Seele, du hast zum Herrn gesagt, du bist mein Herr. Es gibt für mich nichts Gutes außer dir. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, weil er zu meiner Rechten ist, wanke ich nicht. Du wirst mir den Weg des Lebens zeigen, vor deinem Angesicht sind Freuden in Fülle. Ich legte mich nieder und schlief, ich bin wieder erwacht, denn der Herr hält mich. Du hast mir Freude in mein Herz gegeben, die größer ist als ihre. Ich werde mich in Frieden niederlegen und schlafen, denn du allein, Herr, lässt mich sicher wohnen. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Und noch eine. Eines erbitte ich von dem Herrn. Nach diesem will ich trachten, dass ich bleiben darf im Hause des Herrn mein ganzes Leben lang, um die Lieblichkeit des Herrn zu schauen und ihn zu suchen in seinem Tempel. Krass, oder? Bitte? Das ist das Beste, ja. So, da kommt einfach so eine Liebe und so eine innige Hingabe rüber. Und für David war das das Wichtigste. Für ihn war nicht das Wichtigste, Gesundheit zu haben, Wohlergehen, Sieg über seine Feinde oder irgendwas sonst, sondern für ihn war das Allerwichtigste, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Da hing sein Herz dran. Genau, und das war nämlich das, was ich gerade noch aufschreiben musste. Ich hatte es vergessen vorher. Das ist der erste Schlüssel, den ich gefunden habe, um ein Mann und eine Frau nach dem Herzen Gottes zu sein. Das habe ich mich gefragt, was sind die Schlüssel, um diesen Titel bekommen zu können. Und ich habe für mich aufgeschrieben, dass der erste Schlüssel ist, Gott kennenzulernen, seinen Charakter wirklich kennenzulernen und sein Herz kennenzulernen. Genau. So, ich hoffe, es ist groß genug geschrieben. Auf meiner Arbeit wurde mir letztens verboten, auf die Flipchart zu schreiben, weil ich würde immer zu klein schreiben. Aber ich glaube, es ist okay. Okay. Gut. Okay. So, genau. Und deshalb möchte ich mir jetzt mit euch weiter sein Leben anschauen. Und darauf schauen, was David geschieht und wie er darauf reagiert und wie sein Charakter also gewesen ist. Was also einen Mann nach dem Herzen Gottes ausmacht, wie sein Charakter war. Genau. Also wir hatten ja gelesen, dass David zum König gesalbt wurde, aber bis er wirklich König wurde, vergingen noch viele, viele Jahre. Und ich hatte ja auch kurz am Anfang gesagt, dass König Saul, der erste König, aus dem Segen Gottes rausgefallen war. Und aus dem Schutzraum Gottes rausgefallen war und daraufhin ein böser Geist auf ihn gekommen ist, der ihn immer wieder mit Depressionen gequält hat, mit Zorn und Wahnvorstellungen. Und daraufhin wurde jemand gesucht, der gut Harfe spielen konnte, um ihn wieder zu beruhigen und ihn wieder ein bisschen runterzufahren. Und wer wird als besonders geeignet angesehen? David, genau. In 1. Samuel 16, Vers 18 steht nämlich, da antwortete einer der Burschen und sprach, siehe, ich habe einen Sohn Isais, des Bethlehemiten gesehen, der das Seitenspiel versteht und auch ein tapferer Mann ist und tüchtig zum Kampf, verständig in seiner Rede und schön, und der Herr ist mit ihm. Und so passiert es, dass David nämlich schon mal an den Königshof kommt und dann jetzt zwei Jobs hat. Zum einen ist er Diener des Königs und immer noch Schafhirte bei seinem Vater. Und dabei sehen wir keine Spur von Stolz. Er sagt nicht von wegen, warum soll ich jetzt hier nur Diener sein? Ich bin doch eigentlich zum König berufen. Also was kommt von ihm nicht, sondern er ist einfach demütig und dient einfach weiter. Und wenn er Harfe spielen soll, spielt er halt Harfe. Genau, und als nächstes, wenn man weiter durch die Bibel schaut, kommt die Geschichte, die jedes Kind im Kindergottesdienst kennt und liebt, eine der Lieblingsgeschichten der meisten Kinder. David kämpft gegen Goliath. Es war nämlich so, dass David mit ca. 17 Jahren gegen einen perfekt ausgebildeten, gut ausgerüsteten und kampferprobten Krieger mit einer Größe von 2,85 Meter bis 3,41 Meter gekämpft hat. Und die Ausrüstung von Goliath dabei allein die Speerspitze 6 Kilogramm gewogen hat. Also für alle, die viel in der Küche hantieren, 6 Packungen Milch. So, das war nur die Speerspitze von seinem Speer. Und sein Panzer wog 50 Kilogramm. Und ich weiß, als meine Eltern oder mein Dad die Einfahrt in unserem ersten Haus gelegt hat, wie viele 40 Kilo Betonsäcke er schleppen musste. Und das ist echt sauschwer. Und der Panzer wog einfach mal noch 10 Kilo mehr. Genau, so David kämpft, so ein kleiner 17-jähriger Typ kämpft eben gegen so einen krassen Krieger. Und ich habe mir die Frage gestellt, warum tat David das? Und das ist eine mega coole Aussage. In 1. Samuel 17 lesen wir die. David aber sprach zu dem Philister, du kommst zu mir mit Schwert und mit Speer und mit Wurfspieß. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn der Herrscharen, des Gottes der Schlachtreihen Israels, die du verhöhnt hast. An diesem heutigen Tag wird dich der Herr in meine Hand ausliefern. Und ich werde dich erschlagen und deinen Kopf von dir nehmen. Und ich werde die Leichname des Heeres der Philister an diesem Tag den Vögeln unter dem Himmel und den wilden Tieren der Erde geben, damit die ganze Erde erkenne, dass Israel einen Gott hat. Und diese ganze Gemeinde soll erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert oder Spieß errettet, denn der Kampf ist die Sache des Herrn und er wird euch in unsere Hand geben. Also David tat es nicht, weil er sich so toll und so stark fand. Er tat es nicht, weil er meinte, eine reelle Chance zu haben, gegen David zu siegen. Er tat es auch nicht, weil er dachte, okay, damit steht er besser vor König Saul da. Oder dass das der Weg wäre, um selbst König zu werden. Also er tat es aus keinem dieser selbstsüchtigen Gründe, sondern er tat es, weil er zum einen ein absolutes Vertrauen zu seinem Gott hatte und zum anderen, weil er einen leidenschaftlichen und liebevollen Eifer für seinen Gott hatte. So, ihm war viel wichtiger, was die Philister über Gott denken und dass sie erkennen, dass Israel wirklich einen lebendigen Gott hat. Ihm war das alles wichtiger und er wollte Gott wieder seine Ehre wiederherstellen und ihn wieder groß machen, damit alle erkennen, ey, Gott ist Gott und über den macht man sich nicht lustig. So, er liebte Gott so sehr und es hat ihn einfach richtig wütend gemacht, Goliath zu hören, wie er Gott verhöhnte. Und David schaut nicht auf sich selbst, sondern weiß, dass Gott nichts unmöglich ist und er den Sieg schenken wird. Ja, und wie es ausgeht, das wissen auch die meisten, David tötet Goliath mit einem einzigen kleinen Stein. Nichts weiteres war nötig und hat ihn mit dem Stein getroffen und noch mit Goliaths eigenem Schwert enthauptet und hat damit einen riesigen Sieg für Israel geschafft, wo vorher 40 Tage lang jeden Tag Goliath kam und Israel und den Gott Israels verhöhnt hat. Ja, und dann lesen wir auch was ganz Spannendes. David wird zu dem Zeitpunkt zum ersten Mal von König Saul wirklich wahrgenommen. So, er war ja schon vorher am Königshof, hat er schon ständig Harfe gespielt, war ja eigentlich ganz nah dran an König Saul. Aber offensichtlich hat Saul ihm nicht wirklich viel Beachtung geschenkt. Denn als David nämlich gegen Goliath loszieht, fragt Saul seinen Heerführer in 1. Samuel 17, Vers 55, Abner, wessen Sohn ist dieser Bursche da? Abner aber sprach, so wahr deine Seele lebt, o König, ich weiß es nicht. So bekannt und berühmt war David zu dem Zeitpunkt am Königshof. Ja. Aber trotzdem treibt David das nicht zu irgendwelchen vorschnellen Handlungen und irgendwie, Leute, ich bin der nächste König, beachtet mich doch mal. Er dient einfach weiter und ist einfach total treu in dem, was er tut. Genau, nachdem er Goliath getötet hat, zieht David an den Königshof und wird der beste Freund von dem Thronfolger, also dem Sohn von Saul, dem Jonathan. Und der Jonathan liebt ihn so sehr und diese Beziehung zwischen den beiden ist so innig, dass Jonathan ihm sogar bereitwillig die zukünftige Königsherrschaft überlassen will. Und das ist schon krass. Dann konnte David denken, okay, das ist der Weg, dass ich dann König werde. Das ist der Weg, den ich gehen soll. Und er wird dann Sauls Heerführer und kämpft eben treu in super vielen Schlachten, siegreich für Israel. Und eigentlich läuft alles gut und er scheint auf dem besten Weg zu sein, König zu werden. Aber dann wendet sich das ganze Blatt. Und es geschieht etwas, was Davids Ansehen bei Saul so tief sinken lässt, dass es eine mindestens 7-jährige schwere Wüstenzeit und Durststrecke in Davids Leben auslöst, wo weit und breit kein Ende in Sicht ist und schon gar keine Königsherrschaft. Aber es war nicht mal Davids Schuld. Seine Herzenshaltung war immer noch sauber, war immer noch treu, war immer noch loyal dem König gegenüber. Aber wir erleben hier ein Musterbeispiel für die Macht der Worte und welchen Schaden unbedachtes Gerede anrichten kann. In 1. Samuel 18 lesen wir nämlich. Und David zog zum Kampf aus. Überall, wohin Saul ihn sandte, hatte er gelingen, sodass Saul ihn über die Kriegsleute setzte und er gefiel dem ganzen Volk wohl, auch den Knechten Sauls. Es geschah aber, als sie heimkamen, als David von der Schlacht der Philister zurückkehrte, dass die Frauen aus allen Städten Israels mit Gesang und Reigen dem König Saul entgegengingen, mit Tamburinen, mit Jubel und mit Triangeln. Und die Frauen sangen im Reigen und riefen, Saul hat seine Tausende geschlagen, David aber seine Zehntausende. Da ergrimmte Saul sehr und dieses Wort missfiel ihm und er sprach, sie haben dem David Zehntausende gegeben und mir Tausende, es fehlt ihm nur noch die Königsherrschaft. Und Saul blickte neidisch auf David von jenem Tag an und forthin. Und es geschah, dass am folgenden Tag der böse Geist von Gott über Saul kam, sodass er im Haus drinnen raste. David aber spielte mit seiner Hand auf den Saiten, wie er es täglich zu tun pflegte. Und Saul hatte einen Speer in der Hand. Und Saul warf den Speer und dachte, ich will David an die Wand spießen. David aber wich ihm zweimal aus. Und Saul fürchtete sich vor David, denn der Herr war mit ihm. Von Saul aber war er gewichen. Darum entfernte ihn Saul aus seiner Umgebung und setzte ihn zum Obersten über 1000. Und er ging vor dem Volk aus und ein. Und David hatte auf allen seinen Wegen gelingen und der Herr war mit ihm. Als nun Saul sah, dass ihm alles gelang, scheute er sich vor ihm. So, wir merken, dass David immer noch treu ist, immer noch loyal. Er hätte nach 2 Mordversuchen locker aus der Armee austreten können, wieder nach Hause zu seinem Dad, zu den Schafen gehen können und wieder als Hirte arbeiten können. Aber er hat es nicht getan. Er hat immer noch den König geehrt, hat ihm immer noch treu gedient und kämpfte immer noch für Israel und hat sein Leben riskiert. Und dann beginnt eine krasse Aneinanderreihung von Hinterhältigkeiten, die David ertragen muss. Und in der es und die er in einer reinen Herzenshaltung und Treue und Ehrerbietung erträgt, die wirklich bemerkenswert ist. Denn zur Belohnung war eigentlich gesagt, wer Goliath tötet, soll die Tochter des Königs zur Frau bekommen. Hat David aber zu dem Zeitpunkt noch gar nicht bekommen gehabt. Das sollte quasi der Brautpreis sein. Und dann war es so, dass Saul David ankündigt, dass er seine älteste Tochter zur Frau bekommt. Und als es dann soweit ist, dass er sie heiraten soll, verheiratet Saul sie einfach mit einem anderen Mann. Und er geht leer aus. Und dann ist es so, dass die jüngste Tochter von Saul, die Michael, dass die David wirklich liebt und dass sie sagt, ich würde gern David heiraten. Und er sagt, okay, ja, dann heirate du David. Aber der Brautpreis sind 100 Vorhäute von Philistern. Und David geht nicht hin und sagt, ich habe doch Goliath schon getötet, das reicht doch wohl, sondern seine Reaktion ist, in 1. Samuel 18, 18 können wir das lesen, David aber antwortete Saul, wer bin ich und was ist meine Herkunft, das Geschlecht meines Vaters in Israel, dass ich Schwiegersohn des Königs werden sollte? Und David zieht los ins Land der Philister und bringt Saul nicht 100 vor heute, sondern 200. So, ich glaube, so langsam bekommen wir einen Eindruck davon, wie David war, wie seine Herzenshaltung war, wie er innerlich einfach drauf war. Ja, nur da die Geschichte von Samuel so von David so umfangreich ist und mir sonst ein bisschen die Zeit davon läuft, muss ich ein bisschen zusammenfassen und kann nicht mehr auf jedes Detail eingehen. Aber es ist sehr, sehr lesenswert und sehr wert, entdeckt zu werden. Ja. Sauls Abneigung David gegenüber wird immer offensichtlicher und immer offensiver und immer aggressiver, sodass David letztendlich fliehen muss. Er flieht zuerst im Land rum, später ins Ausland. Und dann ist es soweit, dass Saul David wirklich offiziell töten will und das auch offiziell kommuniziert. Und wir erfahren noch ein paar Sachen über seinen Charakter in diesen Jahren der Flucht. Und die will ich noch kurz mit euch zusammentragen. Zum Beispiel lesen wir in 1. Samuel 22, Vers 3. Und David ging von dort nach Mizpe in Moab und sprach zum König von Moab. Lass doch meinen Vater und meine Mutter herkommen und bei euch bleiben, bis ich erfahre, was Gott mit mir tun wird. Also wir erfahren, dass David seine Eltern geehrt hat und dass er sich um sie gekümmert hat und sie in Sicherheit bringt, weil er nicht mehr sicher wusste, ob sie in Israel sicher sind, wenn Saul ihn so hasserfüllt töten will. In 1. Samuel 23, Vers 2 lesen wir, da fragte David den Herrn und sprach, soll ich hingehen und diese Philister schlagen? Und der Herr sprach zu David, geh hin und schlage die Philister und rette Gehila. Also David fragt immer wieder nach Gottes Plan und seiner Führung. Er tut nichts einfach so aus sich heraus, sondern er will wirklich Gottes Willen tun und will seine Führung wirklich haben. David verschont mehrfach Sauls Leben in dieser Zeit, obwohl er die Möglichkeit gehabt hätte, sich an Saul zu rächen und selbst König zu werden. Aber das tut er nicht. In 1. Samuel 24, Vers 7 lesen wir, und er sprach zu seinen Männern, das lasse der Herr ferne von mir sein, dass ich so etwas tue und meine Hand an meinen Herrn, den Gesalbten des Herrn, lege. Denn er ist der Gesalbte des Herrn. Also egal was ist, David ehrt den König. Nebenbei kümmert sich David auch noch um andere in seiner ganzen Phase, wo er ständig fliehen muss und weglaufen muss. Lesen wir in 1. Samuel 25, Vers 14 bis 16. Aber einer der Burschen sagte es Abigail, der Frau Nabals, und sprach, siehe, David hat Boten aus der Wüste gesandt, um unseren Herrn freundlich zu begrüßen. Er aber fuhr sie an. Und doch sind die Leute sehr gut zu uns gewesen. Sie haben uns nichts zuleide getan und wir haben nicht das Geringste vermisst, solange wir bei ihnen umhergezogen sind, als wir auf dem Feld waren. Sondern sie sind eine Mauer um uns gewesen, bei Tag und bei Nacht, die ganze Zeit, in der wir bei ihnen die Schafe gehütet haben. So, David kommt an einen Ort, sieht da Hirten und kümmert sich noch nebenbei um die. Genau, Nächstenliebe. Und der nächste und ein sehr großer Punkt ist, David kannte seinen Gott. Und die Bildschirme habe ich dabei, genau. 1. Samuel 26. Da redete David und sprach, wer will mit mir zu Saul in das Lager hinabsteigen? Und Abisai sprach, ich will mit dir hinabsteigen. So kamen David und Abisai zum Volk bei Nacht. Und siehe, Saul lag da und schlief in der Wagenburg. Und sein Speer steckte in der Erde bei seinem Kopfende. Abner aber und das Volk lagen um ihn her. Da sprach Abisai zu David, Gott hat deinen Feind heute in deine Hand ausgeliefert. Und nun will ich ihn doch mit dem Speer an den Boden spießen, nur einmal, dass ich es zum zweiten Mal nicht nötig habe. David aber sprach zu Abisai, verdirb ihn nicht, denn wer könnte seine Hand an den Gesalbten des Herrn legen und unschuldig bleiben? Weiter sprach David, so wahr der Herr lebt, sicherlich wird der Herr ihn schlagen oder seine Zeit wird kommen, dass er stirbt oder in einen Krieg zieht und umkommt. Der Herr aber lasse es fern von mir sein, dass ich meine Hand an den Gesalbten des Herrn lege. So nimm nun den Speer an seinem Kopfende und den Wasserkrug und lass uns gehen. So nahm David den Speer und den Wasserkrug vom Kopfende Sauls und sie gingen weg. Und es war niemand, der es sah, noch merkte, noch erwachte, sondern sie schliefen alle, denn ein tiefer Schlaf von dem Herrn war auf sie gefallen. So, David hätte Saul töten können. Und es wäre ihm nicht mal irgendwas geschehen, weil Gott selbst hat ein Heer von 3000 Männern in tiefen Schlaf, Koma, versetzt. Also es wäre einfach niemand aufgewacht. Und leicht hätte man diese Situation interpretieren können, so wie Abisai es getan hat, als Reden Gottes. Das ist Gottes Plan für dich. Töte ihn, dann hast du doch alle Qualen hinter dir. Aber David kannte seinen Gott. Was erstaunlich ist, weil wir heute diese Tatsache durch eine Bibelstelle kennen, die aus dem Neuen Testament kommt. Aus Römer 13, Vers 1 bis 2 steht nämlich, jedermann ordnet sich den Obrigkeiten unter, die über ihn gesetzt sind. Denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Die bestehenden Obrigkeiten aber sind von Gott eingesetzt. Wer sich also gegen die Obrigkeit auflehnt, der widersetzt sich der Ordnung Gottes. Die sich aber widersetzen, ziehen sich selbst die Verurteilung zu. So, David kannte diese Bibelstelle nicht mal. Aber er kannte Gott. Und er wusste, dass Gottes Herz so nicht ist. Aber David war auch nicht perfekt oder fehlerfrei, wie man das bis jetzt denken würde, dass er deshalb ein Mann nach dem Herzen Gottes ist. Denn er wurde einige Male davor bewahrt, einen Fehler zu begehen. Einmal hätte er sich fast für eine ziemlich krasse Frechheit und Undankbarkeit gerecht, aber wurde durch die Weisheit einer Frau davor bewahrt, Schuld auf sich zu laden. Und in der Situation hat er sich nämlich nicht gerecht, sondern hat Gott das Gericht überlassen. David ist durch viele Jahre der Verfolgung gegangen. Doch wenn es hart auf hart kam und alle anderen verzweifelten, lesen wir von David in 1. Samuel 30, Vers 6. Und David war sehr bedrängt, denn das Volk wollte ihn steinigen, weil die Seele des ganzen Volkes erbittert war. Jeder wegen seiner Söhne und wegen seiner Töchter. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Zu der Zeit war es so, dass David genauso verzweifelt hätte sein können wie alle seine Männer, denn es war so gewesen, dass sie eigentlich in den Krieg ziehen wollten, als sie aber wieder zurückgeschickt wurden, das ganze Dorf leer war. Alle Frauen, alle Kinder sind entführt worden und seine ganzen Krieger waren eben total verbittert, verzweifelt und wollten ihn eigentlich steinigen. Und David hätte genauso sich selbst bemitleiden können oder in Trauer verfallen können. Aber er war der Einzige, der in der Situation zu Gott ging, sich bei Gott neue Kraft und Weisung geholt hat und rausgefunden hat, was er tun soll. Und nur dadurch sind letztendlich alle Frauen, alle Kinder heil wieder zurückgekommen. Ja, genau so. Bis jetzt kam David ziemlich gut weg. Aber wer die Geschichte von David kennt, weiß, dass er noch einen richtig dicken Klops gebracht hat. Als er nämlich später König war, beging er Ehebruch und Mord. Wer das nachlesen will, in 2. Samuel 11 steht die ganze Geschichte ausführlich. So, ein Mann, der Ehebruch begeht und der jemanden umbringt, kann das ein Mann nach dem Herzen Gottes sein? Jemand, der sowas Schlimmes, Berechnendes und Grausames getan hat, kann das so sein? Ja, offensichtlich. Denn nicht die Fehlerlosigkeit von David war der Grund für seinen Titel, Mann nach Gottes Herzen, sondern seine Reaktion auf seine Fehler. Die hat ihn in diese Position gebracht. So gilt auch für uns, unsere Fehler disqualifizieren uns nicht automatisch aus der Kategorie Mensch nach Gottes Herzen, sondern unser Umgang mit unserer Schuld ist entscheidend. Ja, wie war die Geschichte? David schläft mit einer verheirateten Frau. Die wird schwanger, während ihr Mann im Krieg ist. Und David versucht es auf jedwede Art und Weise zu vertuschen. Er holt den Ehemann aus dem Krieg nach Hause und tut eigentlich alles, damit er nach Hause geht, mit seiner Frau schläft und dann das Kind als seines quasi glaubt. Aber dieser treue Soldat tut nicht, was David sich erhofft, weil auch er nämlich sehr loyal seinem König gegenüber war. Und sagt, die ganze Armee schläft im Freien, auf freiem Feld, warum sollte ich nach Hause gehen und in ein gemachtes Bett steigen? So, und er hat nicht bei seiner Frau geschlafen und somit war Davids Plan, seinen Ehebruch irgendwie zu vertuschen, gescheitert. Und so zieht er noch eine krassere Konsequenz und sorgt dafür, dass eben dieser Ehemann im Krieg getötet wird. Wird an die vorderste Front gestellt, die anderen sollen sich zurückziehen und Uriah, der Mann, stirbt. Und David denkt in dem Augenblick noch, geschafft, hat keiner gemerkt, aber natürlich hat Gott alles gesehen. Und David wird dann von dem Propheten Nathan überführt, der ihm sagt, was er getan hat. Und Davids Reaktion darauf ist nur ein Satz, den wir eigentlich lesen. Da steht, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Das war sein Ausruf. Und in diesem einen Satz steckt viel mehr als nur eine sachliche Feststellung oder Erkenntnis. Sondern er hatte die Erkenntnis, dass er gegen den höchsten Gott gesündigt hat. Und das hat ihn augenblicklich auf die Knie gebracht und hat Buße in ihm ausgelöst. Und woher ich das weiß, deshalb das, was ich vorhin meinte, mit dem mega cool, dass er so viele Psalmen geschrieben hat, weil wir in sein Innerstes dabei schauen können. Wir können nämlich in einem Psalm lesen, was seine innersten Gefühle und Gedanken waren, als er von Nathan überführt worden ist. Und das lesen wir nämlich im Psalm 51. Da steht, O Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte. Tilge meine Übertretungen nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich völlig rein von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Übertretungen und meine Sünde ist alle Zeit vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen. Erschaffe mir, oh Gott, ein reines Herz und gib mir von Neuem einen festen Geist in meinem Innern. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Gib mir wieder die Freude an deinem Heil und stärke mich mit einem willigen Geist. Denn an Schlachtopfern hast du keinen Wohlgefallen, sonst wollte ich sie dir geben. Brandopfer gefallen dir nicht. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz, wirst du, oh Gott, nicht verachten. Und Gott vergibt ihm, weil er wirklich Buße getan hat, weil es ihm wirklich leid getan hat. Und dabei hat schon dieser einfache Satz gereicht, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Mehr hat es eigentlich nicht gebraucht, weil Gott all diese vielen Worte in seinem Herzen schon gesehen hat. So, genau, und dass Gott ihm so schnell vergibt, das können wir nämlich auch lesen, weil noch während Nathan den Hof eigentlich verlassen will, wieder zurückgeschickt wird, nee, gar nicht, das war eine andere Geschichte, Entschuldigung, nein, Nathan steht sogar noch vor ihm, so. Nathan steht vor ihm und sagt ihm, was er getan hat. David sagt, ich habe gegen den Herrn gesündigt und Nathan sagt, Gott hat dir vergeben. Instant. So was. Und er gibt ihm direkt die Zusage, dass Gott ihm seine Sünde weggenommen hat und er nicht sterben würde. Genau. So, Gott kennt einfach unser Herz. Und das ist mit noch die größte Charaktereigenschaft, dass David wirklich echte Buße und echte Reue empfunden hat. Ja. Das sind die Charaktereigenschaften, die ich über David gefunden habe. Und die ihn meiner Meinung nach zu einem Mann nach dem Herzen Gottes gemacht haben. Und wir haben ja am Anfang diesen einen Schlüssel aufgeschrieben, der Grund für Davids Titel Mann nach dem Herzen Gottes ist. Und ich glaube, dieser Schlüssel war der Grundstein für seine ganzen guten Charaktereigenschaften, für sein Vertrauen auf Gott, für seine Demut und auch seinen Mut, den er im Leben hatte. Und während der Predigtvorbereitung dachte ich, okay, da kommen noch mehr. Genau, und dann musste ich aber feststellen, dass es keine weiteren gab. Ich habe keine weiteren Schlüssel gefunden. Es war nur dieser eine, die Zeit, die er damals in seine persönliche Beziehung eingebracht hat. Weil David war von Haus aus kein besondereres Kind als irgendwelche anderen Kinder. Er hatte keine besondere Salbung oder Verheißung auf seinem Leben. Es gab nichts, was ihn automatisch zu einem Mann nach Gottes Herzen gemacht hat. Sondern ich glaube, es war wirklich einzig und allein die Zeit in seinem Leben, wo er viel Zeit mit Gott verbracht hat, wo er Gott wirklich richtig kennengelernt hat und wo er ein unerschütterliches Gottvertrauen entwickelt hat. Was ihn einfach durch sein ganzes Leben begleitet hat und durch alle Probleme und alle Höhen und Tiefen durchgetragen hat. So, das ist, was uns zu einem Menschen nach dem Herzen Gottes macht. ihn wirklich kennen, ihn wirklich lieben, mit allem, was wir sind, und ihm wirklich vertrauen, mit allem, was wir haben. Dann werden wir ein Mann und eine Frau nach Gottes Herzen sein. Und sowas entwickelt sich nicht nebenbei. Eine tiefe Freundschaft entwickelt sich nicht nebenbei, wenn man sich ab und zu mal trifft, sondern sowas braucht Zeit. Und das wollte ich noch dazu schreiben. So, wenn wir nach dem Herzen Gottes Menschen werden wollen, dann müssen wir Zeit in unsere Beziehung zu Gott investieren. Genau, und wie geht das einfacher, als wenn man die Bibel liest, wenn man Gottes Wort liest? In der Bibel kann man so viel entdecken, so viel von Gottes Charakter erkennen und feststellen. Man kann die Geschichte der ganzen Jahrtausende entdecken und Gottes persönliches Reden zu uns heute darin sehen. Und ich weiß, dass meine geistliche Mentorin und Freundin ab und zu ihre Bibel küsst. Das hat sie mal hier öffentlich zugegeben. Und also einfach, weil sie so super dankbar ist für dieses Buch. Und ich habe meine Bibel, glaube ich, noch nicht so oft geküsst, muss ich sagen. Aber ich verstehe die Liebe, die einfach dahinter, die hinter dieser Handlung steckt, und habe selbst erst vor einiger Zeit entdeckt und erlebt, was das wirklich für eine Liebe ist. Aber dazu komme ich gleich noch im Detail. Denn mein letzter Punkt heißt nämlich jetzt das Geschenk der Gegenwart. Oh, bin ich richtig? Oh, ich bin falsch. Oh nein. Jetzt. Das Geschenk der Gegenwart. Genau. Ich möchte mit euch nämlich jetzt noch über etwas sprechen, was ich eben das Geschenk der Gegenwart genannt habe. Wir haben nämlich heute viel über David gehört und darüber gehört, was sein Leben besonders und außergewöhnlich gemacht hat und was seine Gottesbeziehung ausgemacht hat. Und haben dabei, glaube ich, viel entdecken können. Und das Leben, unser Leben, ist ein Geschenk, aber kein Spiel. Es ist zu wertvoll und zu kostbar, um es einfach zu vergeuden. Und das Leben ist ein Geschenk, doch wie wir es verbringen und wie qualitativ hochwertig wir es verbringen, liegt in unserer eigenen Hand und in unseren Entscheidungen und Handlungen. So, und ich glaube, unser Leben sollte geprägt sein von einer Gott zugewandten Herzenshaltung und einem Lebensstil, der zum Ziel hat, mit Gott irgendwie connected zu sein und mit ihm und ihm einfach Freude zu machen. Genau, aber weshalb jetzt eben das Geschenk der Gegenwart? Weil ich glaube, dass es noch nie so einfach war zu glauben wie heute. Weder vor Christus noch während Jesus gelebt hat und auf der Erde war, ich glaube, es war nie so einfach wie heute. Und wenn man sich das mal ein bisschen anschaut. Vor Jesus, zur Zeit Abrahams, hatte Abraham nichts, worauf er sich hätte verlassen können. Abraham war der Erste, der irgendwie in Kontakt mit Gott gekommen ist, abgesehen, wobei nicht ganz der Erste, aber der Erste, der wirklich einen Bund gemacht hat und eine wirkliche Beziehung zu Gott hatte. Und Abraham hatte einfach keine historische, geschichtliche Vergangenheit mit Gott. Er hatte nichts gehabt, er hatte keine Bibel, er hatte kein Wort Gottes, er hatte nichts außer das Reden Gottes, was Gott ihm in Träumen, in Vision gegeben hat. Und er musste einfach blind darauf vertrauen und glauben, dass Gott wirklich der ist, den er gerade gehört hat. So, er hatte ja nichts, er hatte ja sowas nicht. Genau, er hatte nichts, wo er nachlesen konnte, was Gottes Wille ist, wie sein Charakter ist. Er musste das einfach so Stück für Stück entdecken und musste es einfach glauben, dass das, was Gott sagt und was er gerade gehört hat, dass das einfach so ist. Und wir lesen von Abraham, dass er glaubte. Ohne Netz, ohne doppelten Boden. Er hat es einfach getan und hat ja ein krasses Leben gehabt. Und die wenigsten Menschen aus dem Alten Testament hatten überhaupt ein geschriebenes Wort Gottes. Und wenn, dann maximal die ersten fünf Bücher der Bibel, worauf sie ihren Glauben und ihr Gottesbild aufbauen konnten. Oder Josua zum Beispiel. Vor Josua hat noch nie irgendjemand mit Gott an seiner Seite gegen Feinde gekämpft. Doch Josua vertraute Gott und erlebte Gottes Wirken, und das viele, viele Male. Erst in der Wüste und später bei der Einnahme von Kanaan. So erst seit dem Mut und Glauben dieses Mannes von Josua kennen wir Gott unter dem Namen Yahweh Nissi, der Herr, unser Siegesbanner, der auch eine Verheißung für uns heute ist und für unser Leben, dass wir im Sieg leben können durch Gott. So, diese Männer hatten nicht diese ganzen Möglichkeiten, die wir heute haben. Und sie haben trotzdem geglaubt. Ja, wie war es zur Zeit Jesu? Wir lesen in Lukas 10, Vers 23 und 24. Und Jesus wandte sich zu seinen Jüngern besonders und sprach: Glückselig sind die Augen, die sehen, was ihr seht. Denn ich sage euch, viele Propheten und Könige wünschten zu sehen, was ihr seht und haben es nicht gesehen. Und zu hören, was ihr hört und haben es nicht gehört. So, zur Zeit Jesu haben ja viele Menschen Jesus live erlebt und haben die Wunderzeichen gesehen, die Jesus getan hat. Und dann könnte man meinen, dass das die einfachste Zeit im ganzen Leben war, um zu glauben. Aber ich habe mir gedacht, ganz ehrlich, wer würde heute dem Jungen von nebenan glauben? Ein junger Typ von 30 Jahren, der von sich selbst behauptet, Gottes Sohn zu sein, der behauptet, the one and only zu sein. Wir würden auch denken, ey, ich kenne die Oma, ich kenne den Onkel, ich kenne die Mama, den Papa. Sorry, aber du bist einfach nur gerade ein bisschen sehr hochmütig und stolz. So denke ich mir das. Und die hatten auch nicht das Ergebnis von Jesu reden. Die hatten nicht die Verheißungen, die sich bis heute erfüllt haben. Aber heute haben wir eben so viele Geschichten, so viele Berichte von Gottes Eingreifen, von seinem Wesen, was er alles zu tun vermag, dass Glauben nicht mehr wirklich schwer ist. Wir wissen, wie die Reden Jesu ausgingen. Heute wissen wir, dass Jesus wirklich auferstanden ist, dass er alles erfüllt hat, was er zu Lebzeiten angekündigt hat. Und Gott wird uns so bunt vor Augen gemalt, ja, dass es wirklich leicht ist. Und wenn man bereit ist, dem zu glauben, was die Bibel sagt, ist es fast schon zu leicht zu glauben. So, ich glaube, die Leute damals hatten es trotzdem auch noch viel schwerer, weil sie einfach blind vertrauen mussten. Und wir können heute so viel lesen. So, heute wissen wir, wie viele Verheißungen der Bibel sich bereits erfüllt haben. Jetzt kommt eine kleine Aufzählung. Wir wissen jetzt, dass Gott das Meer teilen kann. Wir wissen, dass er die Sonne rückwärts laufen kann, rückwärts laufen lassen kann oder zum Stillstand bringen kann. Dass er schätzungsweise 2 Millionen Menschen über 40 Jahre mit Brot versorgen kann, ohne auch nur ein Feld bestellt oder abgeerntet zu haben. Heute wissen wir, dass Gott fähig ist, durch Esel zu reden. Heute wissen wir, dass er auf dem Wasser laufen kann, dass es möglich ist. Wir wissen, dass er Tote auferwecken kann, Blinde sehend machen kann und alle zu heilen vermag, die glauben. Heute wissen wir, dass Gott mit 300 hingegebenen Leuten ein Heer von 135.000 Feinden besiegen kann. Heute können wir seinen Charakter erkennen, wenn wir entdecken, wie geduldig, gnädig und barmherzig Gott ist, dass er über Hunderte und Tausende von Jahren, in denen das Alte Testament geschrieben wurde, immer wieder Leute geschickt hat, Propheten immer wieder geschickt hat, um Israel zur Umkehr zu rufen und zur Buße. Und er tut es ja heute noch. Heute wissen wir, dass wenn Gott vergibt, er wirklich vergibt. Denn wie könnte sonst der weiseste Mensch, der je gelebt hat, aus einer Ehebeziehung heraus entstanden sein, die aus Ehebruch und Mord entstanden ist? Also König Salomo ist aus dieser Ehebeziehung von David und Bathseba entstanden, die eigentlich aus Ehebruch gegründet wurde. So, wenn Gott vergibt, dann vergibt er wirklich. Und wir wissen heute schwarz auf weiß, dass Gott von niemandem verlangt, sein Kind zu opfern, aber er selbst bereit war, um uns zurückzugewinnen. Und auch so, so, so viel mehr. Und wenn ihr eines dieser Sachen gerade nicht wusstet, dann wisst ihr Bescheid. Ja, ich habe mich erst vor einem Jahr so richtig in die Bibel verliebt, muss ich sagen. Ich habe vorher über Jahre mehr aus Pflichtgefühl meine Bibel gelesen, was mir nicht geschadet hat, muss ich dazu sagen. Es hat mir trotzdem ein gutes Wissen und ein tiefes Verständnis aufgebaut. Aber erst vor gut einem Jahr hat das bei mir so richtig Klick gemacht. Was eben eigentlich erschreckend ist, weil ich in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen bin. Und eben wirklich schon viele, viele, viele Jahre meine Bibel lese. Aber für mich war es immer mehr das Richtige tun, als Liebe zu Gottes Wort. Es war immer mehr so, okay, ich tue es, weil es ist einfach richtig, das zu tun. Und ich habe diese Tatsache immer besonders an einem Punkt festgestellt, nämlich auf meiner Arbeit. Ich bin Erzieherin und wenn man als Erzieherin arbeitet, bekommt man auch immer wieder diese Freundebücher von den Kindern übergeben, wo man reinschreiben soll. Und da gibt es eigentlich auch immer den Punkt, mein Lieblingsbuch oder meine Lieblingsbücher. Und ich habe auf diese Frage mehr mit dem Gedanken, es sollte bei mir als Christ eigentlich so sein. Und mehr als evangelistischen Aspekt habe ich Bibel reingeschrieben mit noch anderen Büchern. Und ich hatte dadurch schon auch manche coole Gespräche mit anderen Eltern und habe andere Christen gefunden in unserer Elternschaft. So, es war schon auch irgendwie nett. Aber heute schreibe ich wirklich aus fester und tiefster Überzeugung Bibel rein. Und auch auf die Frage, die immer wieder mal so gestellt wird, welche drei Dinge würdest du auf eine verlassene Insel mitnehmen, war auch nur sehr widerwillig meine Bibel mit dabei. Ja, aber dann habe ich eben etwas verstanden, was meine Liebe zu Gott und zu seinem Wort so richtig entfacht hat und was mir Gottes Liebe zu mir viel tiefer offenbart hat. Ja, denn ich bin so tendenziell eher ein Verstandesmensch, der sehr logisch an alles rangeht. Und so Gottes Reden zu hören, prophetische Eindrücke, all diese Sachen fallen mir tendenziell eher schwer. Und irgendwann hatte ich so eine Erleuchtung, dass ich dachte, was wäre denn, wenn ich diese Bibel nicht hätte? Wenn ich diese Bibel nicht hätte, wäre ich angewiesen auf Visionen, auf Eindrücke, auf prophetisches Reden oder Träume in der Nacht, die Gott jedem Einzelnen gibt. Wir hätten keine Kontrollinstanz. Wir hätten nichts, wo wir kontrollieren können, war das Reden, was ich gerade gehört habe, war das gemenschelt, war das ich, war das wirklich Gott. Ohne unsere Bibel könnten wir es nicht kontrollieren. Genau, aber Gott hat uns eben sowas Simples auf Papier gedruckt. Und jeder, der will, kann das lesen. Und ich liebe das wirklich mittlerweile, weil ich denke, Gott kann so einfach reden zu mir. Solange ich anfange zu lesen, kann Gott ohne Mega-Erleuchtung, Mega-Spotlight auf mich, kann er mir einfach Dinge sagen, einfach Dinge zeigen, einfach nur, indem ich lese. Und er kann jeden Tag, sobald ich lese, einfach reden zu mir. Und das ist so ein einfaches Reden Gottes, wenn solange ich halt lese, solange ich es halt tue. Also kann einfach jemand wie ich, der eher verstandesmäßig und logisch an die ganze Sache rangeht, Gottes Reden jederzeit hören. Gott kann jederzeit zu mir sprechen, nicht umständlich und spektakulär, in der Hoffnung, dass ich es irgendwie checke, wenn er mir jetzt irgendwie was, irgendeinen Gedanken gibt. So, Gott kann das einfach nutzen, um relativ einfach zu mir zu sprechen. Und das war, ja, hat mir einfach so Gottes Liebe zu mir gezeigt. Dass ich denke, ey, danke, dass ich es einfach lesen kann und dass ich nicht auf dieses Reden hören muss, warten muss, versuchen muss, irgendwas zu hören, weil ich es einfach lesen kann und dadurch auch weiß, wie ich leben soll, wie mein Leben laufen soll. Ja, also Gott hat es mir einfach so leicht gemacht zu glauben. Genau. Und das alles zusammen nenne ich nämlich das Geschenk der Gegenwart. So, wir haben die Bibel. Wir haben die Geschichten und erfüllten Verheißungen. Wir haben Jesus vollendetes Erlösungswerk, welches wir einfach nur dankbar und vertrauensvoll annehmen müssen. Und dann ist alle unsere Schuld vergeben, jeder Mist weggewaschen und der Weg zu einem sinnerfüllten und gesegneten Leben voll innerem Frieden und einer Freiheit verheißen, die jeden menschlichen Verstand übersteigt. Und zu all dem on top haben wir dann auch noch, hat er uns einfach noch den Heiligen Geist gegeben. Der uns die ganzen Schätze und Geschenke in seinem Wort offenbaren will. Und wie unbegreiflich war das für mich, als ich verstanden habe, dass einfach ein Teil von Gott sich so erniedrigt und sagt, okay, ich liebe dich und ich weiß, du schaffst nicht und ich komme in dich rein, ich will in dir leben, weil ich will, dass du ein gutes Leben hast, dass es klappt. Und Gott schickt einfach den Heiligen Geist, der einfach Gott ist und der uns nicht beherrschen und kontrollieren will, sondern der einfach in uns leben will und der uns segnen will, der uns begleiten will, der uns ja einfach Kraft geben will. Ja, es ist immer noch so das i-Tüpfelchen obendrauf. Der Heilige Geist, der einfach noch in uns leben will, damit wir, die wir es eh alleine nicht schaffen und viele Fehler machen, der uns noch mit hochreißen will und wieder uns helfen will. Ja, das hat mich sehr geflasht. Und wie oft wollen wir irgendwie das Richtige tun und kriegen es doch nicht hin? Ich habe es auch gestern einer Freundin erzählt. Wie oft, denke ich, wäre es gut, morgens früher aufzustehen und nicht nur mit halb geöffnetem Auge meine Bibel zu lesen, auf meinem Handy im Dunkeln. Ich denke, wie oft wäre es gut, aufzustehen, anzuziehen, hinzusetzen, Kerze anzumachen, was auch immer, damit ich wach bin. Und ich schaff's nicht. Ich lese meine Bibel in meinem Bett, eingekuschelt unter meiner Bettdecke, weil dann ist der einzige Zustand, wo ich nicht friere morgens. Und ich denke, Heiliger Geist, du könntest so genervt sein von mir. Aber er ist es nicht. Und das ist einfach, ja. Er will immer noch in uns leben. Er will uns nicht beherrschen, sondern er will helfen, führen, aufbauen und trösten. Und dieser Gott, der sich so klein macht und noch in unserer Schwachheit uns helfen will, der, das war einfach mindblowing für mich. Ja. Und während meiner Predigtvorbereitung ist mir ein Lied eingefallen, das ich als Kind gehört habe. Und es war von einer englischen Worship for Kids Kassette. Und ich habe natürlich über viele Jahre nicht verstanden, was ich da so mitgesungen habe. Und es war, glaube ich, Anfang, Mitte 20, dass ich, als ich dieses Lied gehört habe, verstanden habe, was die wirklich singen und was ich über Jahre mitgesungen habe. Und dieser Text hat mich so krass bewegt. Der hat einfach alles an Liebe und Hingabe ausgedrückt, die ich empfinde. Und ein kleiner Einschub an die Eltern. Schaut, womit sich eure Kinder füllen. Und dabei ist es offensichtlich egal, ob sie es verstehen oder nicht. Es nimmt langfristigen Einfluss, positiv oder negativ. Mein letzter Deutschlehrer hat uns mal im Unterricht die Frage gestellt, ob es möglich ist, etwas zu hören oder zu lesen, was keinen Einfluss auf uns nimmt. Und im ersten Moment hab ich gedacht, ja, klar geht das. Und im weiteren Verlauf des Unterrichts musste ich feststellen, nee, es stimmt nicht. Alles, was wir sehen, was wir hören, beeinflusst uns immer. Es hat immer Einfluss auf uns, auf unser Denken, auf unsere Haltung, auf unsere Meinung und auf unsere Gefühle. Ja, und ich habe dieses Lied heute mitgebracht. Für mich ist es Nostalgie und Emotionalität pur. Und für euch ist wahrscheinlich was ganz Neues in relativ mieser Tonqualität. Weil ich niemanden kenne, der diese Kassetten auch kannte. Und ich habe sie echt nach Jahren erst im letzten Winkel des Internets habe ich doch noch was dazu gefunden, weil ich irgendwann dachte, habe ich das geträumt? Ich finde nichts im Internet darüber. Es existiert einfach nicht. Und dann habe ich doch noch irgendwann was gefunden. Also ich habe es nicht geträumt. Genau, ich habe es einfach mitgebracht und vielleicht segnet euch dieses Lied genauso, wie es mich gesegnet hat. Und ich wollte noch sagen, danke Mama und Papa, dass ihr diesen guten Einfluss in mein Leben gebracht habt, obwohl ihr nicht mal wusstet, wahrscheinlich nicht mal euch übersetzen konntet, was es eigentlich für Lieder waren, aber es war einfach so gut. So, vielen, vielen Dank dafür.
Hallo, mein Name ist Bernd C. Drümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Danke, dass Sie unseren Podcast hören. Ich möchte Ihnen mit ein paar Worten vorstellen, wer wir sind und wofür wir stehen. Wir als Christuszentrum Limburg sind eine protestantische Freikirche, die das volle Evangelium von Jesus Christus lehrt und bestrebt ist, es in seiner ganzen Fülle zu leben. Hierzu gehören neben der Erlösung allein durch das Vertrauen auf Jesus Christus auch körperliche und seelische Heilung, ganzheitlicher Wohlstand und die Freisetzung von Gebundenheiten. Unser Ziel ist, dass Menschen Gott persönlich kennen, echte Freiheit erleben, ihre Bestimmung im Leben finden und auch für ihr Umfeld hierdurch einen Unterschied machen. Wenn Sie Jesus Christus durch diesen Podcast oder unsere YouTube-Präsenz kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir eine E-Mail an pastor@cclm.de. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum in Limburg, in dem alten Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2a. Gegen 10.30 Uhr beginnt dann auch unser Video-Livestream auf YouTube. Sagen Sie dort gerne im Live-Chat einmal Hallo. Auch unsere Formate POP, das bedeutet Pastors Office Podcast, mit geistlichen Leckerbissen und Talk for Two für eine gelingende und freudvolle Partnerschaft finden Sie auf YouTube. Erlauben Sie mir zum Schluss, Sie noch an eine der größten Wahrheiten zu erinnern, die ich lernen durfte. Gott ist schuld an allem Guten in Ihrem Leben. Herzlichst, Ihr Bernd C. Trümper.